Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt – eine Agenda. Sie hören den Vortrag Identität und Kontrolle in digitalen Netzwerken – eine soziologische Perspektive von Professor Dr. Dirk Becker, Universität Witten-Herdecke, vom 2. Oktober 2015.
Man kommt ja nicht drum herum, in diesen Zeiten ständig auf irgendwelchen Digitalisierungsforen unterwegs zu sein. Und irgendwann kann man es nicht mehr hören, weil der Begriff der Digitalisierung immer blank bleibt, unbestimmt bleibt. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich darüber reden werde, aber es könnte sein, dass es zumindest in der Diskussion sinnvoll ist, den Begriff der Digitalisierung tatsächlich parallel zu dem der Analogisierung zu führen. Wir haben heute Morgen auch schon mal gestern Abend vom neuen Analogen gehört, glaube ich. Bio sei das neue Analoge. Ist auch ein beliebtes Thema hier in der Diskussion in Friedrichshafen, soweit ich weiß. Ich habe tatsächlich vor, ein bisschen diese Mittagspause, das heißt das vor sich hin dämmern und verdauen, zu nutzen, ein bisschen Mathematik, ein bisschen Geschichte und ein paar Thesen in Richtung einer möglichen Agenda der Verbraucherforschung zu entwickeln. Ich bin Soziologe, ich werde trotzdem ein ökonomisches Modell vorführen, aber ein ökonomisches Modell, das meines Erachtens extrem gut geeignet war oder besser gesagt geeignet gewesen wäre, wenn es denn vernünftig rezipiert worden wäre, Verbraucherforschung in der modernen Gesellschaft, aber auch in der digitalisierten oder nächsten Gesellschaft zu betreiben. Ich kündige das absichtlich so an, damit Sie nicht erschrecken, wenn ich jetzt die erste Folie aufrufe. Die enthält nämlich tatsächlich schon zwei Formeln. Ja? Ja? Ja, Herr Kenning, wenn Sie mich einladen, bring ich was mit, ist ja logisch. Ja? Das ist, sind zwei, nicht Formeln, sondern Definitionen eigentlich eher, die ich auch jetzt bitte nicht in Richtung einer Mathematik von Indifferenzkurven und Gleichgewichtsökonomie zu lesen, sondern eher als eine Form einer heuristischen Mathematik, einer qualitativen Mathematik der Suche nach interessanten Einflussfaktoren des Konsums. Ja? Die These dahinter wird sein, nur wenn wir mit einer Formel dieser Art oder einer ähnlichen Art arbeiten, werden wir der Frage, was denn diese, ich bleibe bei dem Wort, Digitalisierung für das Verbraucherverhalten bedeutet, besser auf die Spur kommen. Es ist ein uraltes Modell, stammt von Gary Becker aus dem Jahr 1965, aus diesem Aufsatz A Theory of the Allocation of Time. Gary S. Becker war einer der wenigen Ökonomen, die an der University of Chicago immer einen Ökonomielehrstuhl und einen Soziologielehrstuhl parallel hatten. Die Konsequenz darauf kann man sich leicht ausrechnen, er ist weder von Ökonomen noch von Soziologen zur Kenntnis genommen worden, was der Qualität des Modells nicht geschadet hat, aber der Rezeption der ökonomischen Theorie in der Soziologie sehr geschadet hat. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit gleichsam, um noch eine kleine Lanze für ihn zu brechen. Ich habe drunter geschrieben, die Motti, die dieser Aufsatz 1965 aufgeführt hat, No Man is an Island von John Donne, einem berühmten Renaissance-Dichter, und Man is a Social Animal, sogar von Seneca. Darum geht es. Es geht um ein ökonomisches Modell der Beschreibung der sozialen Determinanten wirtschaftlichen Verhaltens. Ökonomisches Modell, soziale Determinanten, wirtschaftliches Verhalten. Streut also quer durch das, was wir Soziologen Gesellschaft nennen. Und worum geht es nun? Es geht darum, den Gesamtnutzen U eines Konsumenten I zu bestimmen aus den Gütern Z1 bis ZM, die dieser Konsument oder diese Konsumentin konsumiert. So weit, so einfach. Ja. Dann geht er aber in die zweite Zeile und ich habe das natürlich zusammengefasst, der Aufsatz ist länger im Ableitungszusammenhang. Hat er es abgeleitet in die Frage, wie ist denn das einzelne Gut Z zu verstehen. Und hier wird es spannend. Er sagt nämlich, das Gut Z, J in dem Fall, ist eine Funktion, darüber werden wir auch gleich noch reden müssen, der Menge, zu der dieses Gut konsumiert wird, der Zeit, die für den Konsum dieses Gutes zur Verfügung steht, also anderem Konsum, anderer Güter verloren geht, logischerweise. Dann dieses wunderbaren Faktors E, ja, der für gleich drei E's steht, nämlich Environment, Education und Experience. Ja, also alles, was einen Konsumenten und eine Konsumentin qua Bildung mitbringt, alle möglichen Erfahrungen, die eine Rolle spielen können und eben sonstige Umweltfaktoren, das freut den Systemtheoretiker, spielen eine Rolle bei der Bestimmung des Nutzens Z, der Ware Z, die den Nutzen UJ für diesen Konsumenten bestimmen wird. Ja? Und dann, das ist dann endgültig die soziologische Variante des Ganzen, gibt es den Faktor RJ, R1 bis R1, jeweils auf J bezogen, steht alles drunter. Das sind die Charakteristiken von anderen Leuten, mit denen man es in dem Moment zu tun hat, indem man bestimmte Dinge konsumiert. Ja, wenn ich in der Küche stehe und ein Gericht koche, dann ist der Nutzen, den ich aus dem Kochen und aus dem Essen des Gerichtes ziehe, natürlich abhängig davon, mit wem ich esse oder ob ich alleine esse, wen ich eingeladen habe oder ob ich für Kinder koche, für mich koche, wie auch immer. Ja, also der Nutzen ist nichts, was den Gebrauchswert des jeweiligen Konsumenten für seine individuell egoistische Konstitution determiniert, sondern der Nutzen ist das, was aus der Umgebung, die diesem Konsumenten zur Verfügung stehen, wenn er konsumiert, resultiert. Und diese Umgebung besteht aus Leuten, aus ganz unterschiedlichen, heterogenen Leuten. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt, eine eigene Variable noch hinzuzusetzen, nämlich N. Ja, deswegen steht da drunter Addendum DB. Ja, das ist nicht die Deutsche Bahn, sondern das bin ich. Ja. N für Network, für Netzwerk. Ja, die These ist nämlich, und das will ich gleich weiter ausbauen, die These ist, wie diese Zeitbudgets, wie diese Mengen der jeweiligen Güter, wie diese jeweiligen Experiences und Educations und so weiter zustande kommen und woraus das Setting an Leuten sich rekrutieren lässt, die den jeweiligen Konsumakt bestimmen, ist abhängig vom Netzwerk der Gesellschaft, in dem man sich bewegt. Und da ich ja darauf hinaus will, dieses analog-digitale Netzwerk der aktuellen Gesellschaft in seinen Konsequenzen für die Veränderung von Konsum zu beschreiben, brauche ich diese Variable hier. Ja, wir haben also letztlich die Bestimmung eines Gutes Z, und Gut heißt hier ein materielles Gut, eine Dienstleistung, ein immaterieller Konnotationsraum, in dem dieses Gut eine bestimmte Rolle spielt, all das zusammengenommen, in der Abhängigkeit von materiellen Variablen wie Menge, in der Abhängigkeit von Zeit und in der Abhängigkeit von E, R und N. Und damit möchte ich jetzt arbeiten. Produktionsfunktion des Konsums heißt natürlich, dass hier die jetzt gerade ja auch in der digitalisierten Wirtschaft wieder sehr prominent gewordene These nochmal unterstrichen wird, dass der Konsument ein Produzent ist, dass er den Nutzen selber produziert und nicht als ein passiver Hinnehmer von Konsumangeboten durch die Wirtschaft zu konzipieren ist. Das ist das ökonomische Modell. Jetzt ein kleiner Ausflug in die Geschichte, circa 4 Millionen Jahre, ja, das kriegen wir aber ganz schnell hin, keine Bange. Ich gucke mir nämlich jetzt dieses N in den sogenannten Medienepochen der Gesellschaft genauer an. These im Hintergrund ist, wir können nur etwas über die Digitalisierung, ich bleibe wie gesagt mit aller Vorsicht bei diesem Wort, wir können nur etwas über die Digitalisierung und die dramatischen Konsequenzen, die Digitalisierung für die Gesellschaft hat, aussagen, wenn wir dafür ein historisches Vergleichsmaßstab haben. Ja, wenn wir nicht sagen, oh, das passiert ja zum ersten Mal der Menschheit, dass irgendwelche elektronischen Netzwerke diese Menschen mit einer Informationsflut überschütten, mit denen er kaum noch zurande kommt, dann sind wir eigentlich hilflos gegenüber der Beobachtung dessen, was uns dann interessiert. Ja, sondern als Sozialwissenschaftler, als Geisteswissenschaftler, als Kulturwissenschaftler sucht man nach Möglichkeiten zu vergleichen, was man sieht, um a, das Ausmaß der Veränderung und b, die Fähigkeiten der Menschen, die Fähigkeiten der Gesellschaft, auf diese Veränderung zu reagieren, besser einzuschätzen. Ja, es ist gut zu wissen, dass Digitalisierung Leute begeistert. Es ist auch gut zu wissen, dass Digitalisierung Leuten Angst macht. Es ist aber auch sehr wichtig zu sehen, dass dieselbe Begeisterung und dieselbe Angst bereits in dem Moment auftauchten, als die Griechen, also Platon, Aristoteles und Konsorten, nach Ägypten geschaut haben und sich dort eine Gesellschaft angeschaut haben, die erstmals mit der Schrift operierte. Ja, wo es nämlich plötzlich hieß, schaut euch diese Ägypter an, da entstehen Bürokratien, also Moloche, Datenschleudern würde man heute sagen. Ja. Da entstehen Bürokratien, da entsteht eine kalte Kommunikation, weil das wird ja alles aufgeschrieben. Aristoteles und Platon haben gesagt, ein Wort, das ich aufschreibe, trenne ich von dem Herzen und dem Kopf, mit dem ich es gedacht habe. Ich erkalte es, ich kann gar nicht mehr dadurch gemeint sein und ich erzeuge damit Effekte, die ich gar nicht kontrollieren kann. Also all diese Argumente, all diese Topoi, die wir heute in den Leitartikeln dieser Welt zu lesen haben, sind damals schon aufgetaucht. In fast genau denselben emotionalen und intellektuellen Verwendungen. Ja? Vor allem im Hinblick auf diese immer wieder dominante Befürchtung, der Mensch entfremdet sich selber, wenn er anfängt zu schreiben, weil er nicht mehr, denken Sie an die platonische Akademie, einem anderen Menschen gegenübertritt und Auge in Auge, ja, von Blick zu Blick jemanden anspricht und sagt, hör mal, das ist meine Meinung, jetzt schaue ich dich an, was ist denn deine Meinung? Und dann kommen wir in ein Gespräch, ja, von Seele zu Seele kommen wir dann eventuell zu einer gemeinsamen Meinung oder auch zu einem anderen gemeinsamen Akt des Weintrinkens oder was wissen Sie auch immer. Ja. Das ist menschlich. Wenn man schreibt, oder noch schlimmer, wenn man mit Geschriebenem in eine solche Diskussion hineinkommt und sagt, schau mal, der und der hat geschrieben, wie stellst du dich denn dazu? Erkaltet man, entfremdet man die aktuelle menschliche Situation. Wenn man das so sagen kann, dann kann man natürlich sagen, okay, was heißt denn hier menschlich? Ja, wollen wir wirklich das Menschliche daran binden, dass man sich in die Augen schauen kann? Antwort, ja. Ja. Aber wenn das schon mit der Schrift verloren ging, und man kann ganz Ähnliches, will ich Ihnen aber eigentlich ersparen, auch mit der Sprache schon machen, oder kann ich Ihnen gar nicht ersparen. Also, was heißt sprechen? Sprechen, merken wir ja gerade, ich rede, Sie hören zu. Sprechen heißt, dass Sie das Problem haben, rauszufinden, was könnte ich wohl meinen. Ja? Und sprechen heißt für mich, das Problem zu haben, rauszufinden, was könnte ich Ihnen wohl sagen. Ja? Also sozusagen zwei Probleme auf einmal, die wir alle nicht haben, wenn wir auf den Bäumen sitzen und die Frage nur die ist, kriegst du die Banane oder kriege ich die? Ja? Affen leben wirklich in einer nicht entfremdeten Welt, weil sie alles durch Wahrnehmung, alles durch körperliche Annäherung, alles durch körperliche Entfernung regeln können. In dem Moment, wo wir sprechen, produzieren wir schon Distanz. Also schon diese merkwürdige Kälte, von der manche Leute behaupten, es würde den Menschen von sich selbst entfremden. Ja, so. Das, den Topos muss man haben. Dann hat man vier Gesellschaften und schönerweise sind es nur vier Formationen von Gesellschaft, die diese Medienkatastrophe erlebt haben, über die wir heute als vierte reden. Wir haben hier das Auftauchen der Schrift, davor das Auftauchen der Sprache, am besten erforscht und am besten heranzuholen als Vergleichsfolie für unsere aktuelle Situation das Auftauchen des Buchdrucks und dann schließlich das Auftauchen, jetzt ist die Frage des Computers, des Internets, des Web 2.0s, 3.0s. Ja, wo ist die Epochenschwelle? Sage ich gleich ein bisschen mehr zu. Das ist das eine. Also der Versuch einer Medienarchäologie besteht darin zu sagen, die Probleme, die wir im Moment verstehen wollen, haben historische Vorläufer anderen Typs, ja, die aber auch bereits, genauso wie heute, die Gesellschaft vor den Bedarf einer strukturellen Umstellung und einer kulturellen Neuentwicklung gestellt haben. Und wie viele Autoren behaupten und kein Mensch beweisen kann, heuristisch aber sehr brauchbar ist, reicht es, sich diese vier Medienepochen anzuschauen und nicht auch zu behaupten, dass beispielsweise die Einführung der Kartoffel, Neolithikum, von ähnlich dramatischer Folge ist wie die Einführung der Sprache. Oder nicht zu behaupten, dass, welches Beispiel nehme ich mal, die Emanzipation der Frau, ja, ähnliche dramatische Folgen hat wie die Einführung des Fernsehens, was man ja sagen könnte. Ja, also wenn man plötzlich beim Reden auch noch ernst nehmen muss, dass Frauen antworten könnten, ist man in einer ganz anderen Situation, als wenn man sich darauf verlassen darf, dass nur Männer antworten. Ja, das kennen wir ja alle aus Universitäten, dass wir da in Schleudern kommen. So, ich verliere mich in schwierigen Themen. Also, ne, es gibt ein ganzes Schwarzpulver, ja, die Erfindung des Pulvers, dramatische kulturelle Konsequenzen. Also man könnte alle möglichen anderen Epochenschwellen auch noch nennen, aber seit Marshall McLuhan und ein paar anderen, Harold Innes und so weiter, hatte sich eingebürgert zu sagen, es reicht, die Sprache, die Schrift, den Buchdruck und irgendetwas rund um den Computer als Epochenschwelle zu behaupten. Und dahinter steckt immer wieder eine einzige These, nämlich jedes dieser neuen Kommunikationsmedien, wie wir die dann nennen, produziert das Problem, dass man darin, in diesem Medium, Sachen machen kann, auf die die Gesellschaft noch nicht vorbereitet ist. Ja, wenn man sich aneinander annähert als Menschenaffe und dann plötzlich anfängt zu sprechen, muss man mit dem Sprechen, das heißt mit dem Lügen können, anders umgehen, als wenn man nur mit der Körperlichkeit des anderen umgeht. Wenn man miteinander spricht, ja, und sich Auge in Auge auf seine Glaubwürdigkeit einschätzen kann, ist das ein vollkommen anderes Problem, als wenn ich auch noch einschätzen muss, wenn da jemand plötzlich mit Quittungen auftaucht und sagt, hör mal, ich kriege von dir noch drei, drei Amphoren Olivenöl, hast du mir vor 2 Jahren hier auf diese Tonscherbe geschrieben. Sag, wo kommt denn diese Tonscherbe her? Ja? Wo plötzlich Vergangenheit auftaucht, mit der man es vorher nicht zu tun hatte. Ja? Oder Zukunft festgelegt werden, ich gebe es dir morgen. Ja? Können Sie nur mit Schrift. Ja, sprich, die mündlich verfasste Gesellschaft ist auch die Frage, wie geht man denn mit Schrift um, gar nicht vorbereitet. Und die schriftlich verfasste Gesellschaft war auf die Frage, wie gehe ich denn jetzt mit Buchdruck um, also darauf, dass alle lesen und alle geschrieben haben und man nur noch in Situationen sprechen kann, wo man damit rechnen muss, dass andere auch was gelesen haben und es auch noch ernst genommen haben, was sie gelesen haben, nicht vorbereitet. Also jedes neue Medium überfordert die Strukturen und Kulturen der bisherigen Gesellschaft. Das ist eine soziologische These, das läuft parallel oder sagen wir mal konträr zu der ökonomischen These. Ökonomen sind ja sehr geneigt, jedes neue Medium unter dem Gesichtspunkt Senkung von Transaktionskosten zu betrachten, ja, was auch richtig ist. Wir sagen, stimmt, ja, aber diese Senkung von Transaktionskosten müssen in einer Gesellschaft, die darauf nicht vorbereitet ist, überhaupt erstmal eingespielt werden. Und interessant dabei ist, dass dieses Einspielen der Möglichkeit, Transaktionskosten zu senken oder andere Effizienzgewinne einzufahren, wie wir dann sagen, im Medium der Ablehnung stattfindet. Ja, Gesellschaften gewöhnen sich an Medien, indem sie ablehnen. Ja, und je länger und je heftiger sie ablehnen, desto heftiger und genauer werden sie beobachtet und an bestimmten Stellen eingeführt. Ja, wir denken also das Phänomen, wenn man so will, aus einer Negativitätslogik heraus und nicht aus einer reinen Positivität heraus. Das ist das historische Argument. Und jetzt gehe ich rein in diese historische Abfolge und schaue mir an, wie hat sich denn der Konsum in diesen 4 Medien, in den bisherigen 3 Medienepochen derart entwickelt, dass ich eventuell ein Forschungsprogramm für den Blick auf den Konsum in der digitalen Gesellschaft daraus ableiten kann. Und da sehen wir, muss man natürlich in die Literatur reingehen, dass man vom Konsum in der Stammesgesellschaft, also N-Netzwerk tribal, ja, in der Stammesgesellschaft, jetzt mit Malinowski, der ein wunderbares Buch über die Argonauten geschrieben hat, also über bestimmte Südsee-Indianer, die ein hochentwickeltes Konsumsystem hatten, das ist mit den beiden Stichworten Kula und Gimwali hier angedeutet. Ich habe das mal übersetzt in Doppelkreislauf des Konsums. Das können Sie nicht kennen, deswegen muss ich ganz, ganz kurz schildern. Südsee-Indianer, die von Malinowski beschrieben worden sind und übrigens mit dieser Formel, dass sie alle a deep desire to possess aufweisen, also nicht etwa wie paradiesisch in einem Universum der ultimativen Bedürfnisbefriedigung lebende Leute gewesen sind, sondern genauso wie wir besitzen wollten, ja, besessen waren von dem Gedanken, besitzen zu wollen. Malinowski hat es schon so beschrieben, und er war 5 Jahre dort, also er muss es beurteilen können. Da gibt es diesen Doppelkreislauf von Kula und Gimwali, und das heißt Folgendes: Im Gimwali werden, passenderweise sind die Insel, auf denen das erforscht worden ist, in einem Kreis dort in der Südsee angesiedelt, sodass man rechtsrum und linksrum fahren kann, wenn man sich gegenseitig besuchen wollte. Und die Leute heißen Argonauten, weil sie Seefahrer gewesen sind. Dass in diesem Gimwali rechtsrum Broschen, teure Armringe und andere Schmuckstücke ausgetauscht wurden. Ja, also Dinge, die man in der Tat besitzen will, weil sie sehr viel Ehre bringen. Und die als Schmuckgegenstände und als Gegenstände eigentlich der Feier der Kultur, in der man lebt, behandelt wurden und interessanterweise weitergegeben werden mussten. Ja, man konnte so eine Brosche oder so einen Armring, hauptsächlich waren es Armringe, ein halbes Jahr behalten und musste die nächste Aktion im Seehandel nutzen, um einen Adressaten zu finden, an den dieser Armreifen weitergegeben werden konnte. Und dieser Adressat musste auf der Ebene des eigenen sozialen Status zu finden sein. Man konnte nicht plötzlich als arme Figur irgendwie dem Häuptling etwas schenken. Und Häuptlinge mussten Häuptlinge etwas schenken, arme Figuren mussten arme Figuren etwas schenken. Und so gab es sozusagen rechtsrum einen Kreislauf der ehrbaren Güter des Stiftens, des Zusammenhangs, der Kultur dieser gesamten Gesellschaft. Ja? Im Gegenkreislauf linksrum wurde munter gehandelt mit dem, was man wirklich brauchte. Also Pelze und Hölzer und Gartenprodukte, Kartoffeln und ne, alles, was man tatsächlich konsumieren musste, lief linksrum. Ja? Und die Notwendigkeit, rechtsrum diesen Ehrenhandel in Schwung zu halten, führte dazu, dass man sich besuchte und diese Gelegenheit des Besuchs nutzen konnte, linksrum den wirklich interessanten Handel zu betreiben. Und das heißt jetzt für mich, dass der Konsum unter den Menschen seit diesen frühen Zeiten, jetzt mache ich natürlich einen Sprung in eine These, gekennzeichnet ist durch die Doppeldeutigkeit der Befriedigung eigener Bedürfnisse und des Teilnehmens an einem sozialen Spiel zugleich. Ja? Wir alle konsumieren nur dann, wenn wir gleichsam im Gegenzug etwas dafür geben, was wir gerade konsumieren. Wenn Sie zu Hause sitzen und sich alleine Ihre Flasche Coca-Cola reinziehen, um keine anderen Getränke zu nennen, ja, dann werden Sie merken, dass es ein gewisses Gefühl dafür gibt, dass es irgendwas fehlt. Ja, dass es schöner wäre, wenn jetzt noch jemand da säße und auch mit Ihnen eine Cola trinken würde. Oder dass es schöner wäre, wenn Sie mindestens am nächsten Tag darüber reden könnten, wie genussvoll Sie diese Cola bei diesem Fernsehfilm am vorherigen Abend getrunken haben. Es gibt so eine kleine Komponente von, ich konsumiere nicht nur für mich, sondern ich konsumiere auch für andere. Und mein Konsumakt, selbst der banalste, ist eingebettet in ein Gewebe von sozialen Verpflichtungen, sozialen Rechten, Reziprozität, habe ich hier hingeschrieben. Das geht natürlich so weiter und ich will jetzt die Geschichte nicht ausbauen, weil man da sich sehr schnell auch verlieren kann. Ja, in der antiken Gesellschaft der Griechen, der Mayas, der Römer, afrikanischer Königtümer, der Chinesen, der Japaner und so weiter, war Konsum immer an die Frage gebunden, welchem Bild deiner eigenen Tugend bist du welchen Konsum, welcher Gegenstände, in welcher Menge schuldig. Ja, man futterte nicht einfach drauf los. Man trank auch nicht einfach dann, wenn man durstig war, sondern man fragte sich immer, wann trinkt denn wohl ein Edelmann? Ja? Oder was ist denn wohl eine Edelfrau? Oder was dürfen denn Kinder essen, wenn sie 13 sind? Was dürfen Kinder essen, wenn sie 16 sind? Ja? Es gab sozusagen immer die Rückbindung der Frage an den Stellenwert, den man jeweils in der Gesellschaft einnahm. Einerseits immer zusammengefasst unter dem Gesichtspunkt Tugend, Tugendhaftigkeit, pflichtenreiche Form der Lebensführung im Interesse der eigenen Person einerseits, und der dann dazu passenden Güter und Dienstleistungen. Die, und das darf man bei den antiken Gesellschaften nicht vergessen, von Sklaven produziert wurden. Dieser Aspekt ist deswegen für uns so interessant, weil er in der Moderne scheinbar verloren geht. Ja, die Moderne hört auf mit der Stammesgesellschaft, die Moderne baut die antiken Hierarchien ab, die Moderne schafft irgendwann sogar die Sklaven ab. Im Moment werden sie wieder eingeführt, nicht bei uns. Ja. Andernorts. Und die Moderne stellt sich um wegen des Buchdrucks. Und da erspare ich Ihnen jetzt die Ableitung, warum das eine das andere, die Konsequenz des anderen ist. Die Moderne stellt sich um von Reziprozitätsbeziehungen und Tugendhaftigkeitskriterien auf Fragen der Rationalität. Da wird plötzlich nur noch gefragt, was wäre denn jetzt vernünftig zu essen, wenn ich hungrig bin? Was wäre denn jetzt vernünftig miteinander zu trinken, wenn man Lust hat, eine Party zu treiben? Was passt denn sozusagen rationaler und effizienterweise in die Gestaltung meines Lebens hinein? Und man leistet sich hier und da so kleine emotionale Akzentsetzungen, die dann zu dem, was man irgendwie vernünftigerweise tut, auch noch ein Ja und ein lustvolles Moment hinzugeben. Was aber nicht verloren geht, ist, dass man an seiner eigenen Distinktion arbeitet, dass man sich nach wie vorführt, was man isst. Dass man sich vorführt, was man trinkt, und dass man dauernd sagt, schau mal, was ich hier zu mir nehme, ich bin der, der dies zu sich nimmt, und ich schaue mir an, wer du bist, wenn du das, was du zu dir nimmst, Rationalitätsüberlegungen, die sehr viel mit der Obsession der modernen Gesellschaft zu tun haben, dass diese verschiedenen Rationalitäten im Plural, die wir in der Wirtschaft, in der Politik, im Recht, in der Wissenschaft, im Kunstsystem haben, letztlich nur zusammengefasst werden können, wenn man an die Vernunft des Ganzen glaubt. Und die moderne Gesellschaft ist verblüffenderweise gekennzeichnet durch den Glauben an die Vernunft des Ganzen, dies trotz und wegen aller Katastrophen, die sie produziert hat. Ja? These, die ich habe, ist, dass das sich ändert. Dass in der digitalisierten Gesellschaft diese drei bisherigen großen Muster der Einbettung des Konsums in gesellschaftliche Lagen verloren gehen, weil Reziprozität immer noch da ist, aber kleinformatiger, sozusagen in Klicken produziert wird, Tugend immer noch da ist, aber eher in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, indem man beispielsweise an seinem eigenen Stil in einem, auf einer sozialen Netzwerkplattform arbeitet. Rationalität immer noch da ist, aber eher in Rechtfertigungszusammenhängen. Also eher dann, wenn man begründen muss, was man tut. Und eigentlich keine von diesen drei Kriterien noch irgendeine Form der abrundenden Begründung des eigenen Konsums liefert. An die Stelle dessen tritt das Stichwort Komplexität. Und das kann ich besser zeigen, indem ich jetzt wieder zu dieser Formel zurückgehe. Ja, also ich hätte diese Formel jetzt nehmen können und sagen können, ich schaue mir die für die Stammesgesellschaft, für die antike Gesellschaft, für die Bruchdruckgesellschaft an. Das habe ich nur angedeutet. Ich will sie nämlich jetzt vor allem als Forschungsagenda für die nächste Gesellschaft, für die, wie ich sie nenne, für die digitale Gesellschaft nennen. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, zwei Worte zum Stichwort analog zu sagen. Es ist selbst wahrscheinlich eine Form der Beruhigung, genauso wie der Beunruhigung, wenn wir unsere Gesellschaft eine digitalisierte Gesellschaft nennen. Weil wir dabei nämlich offen lassen, was eigentlich digitalisiert wird. Ja, wenn die Gesellschaft digitalisiert wird, was war sie denn dann vorher? War sie analog? Wäre das das Stichwort, das man geben könnte? Und was ist dann das digitalisierende Moment in dieser ansonsten analogen Gesellschaft? Also ich weiß nicht, wer von Ihnen sich zutrauen würde, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Ja? Wir haben natürlich alle möglichen Bilder, die wir auf dieser Konferenz auch wunderbar vorgeführt bekommen haben, von diesen Datenbanken, von diesen Algorithmen und von diesen Computernetzwerken im Blick, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Wir haben auch irgendeine Erinnerung daran, dass Digitalisierung was mit 0-1 Codierung zu tun hat und dass irgendwie sowohl Text wie auch Bild wie auch Ton wie auch andere Formen medialen Ausdrucks auf 0-1 Ketten reduziert werden können, dass also Rechner errechnen können, in welchen Wahrnehmungs- und sonstigen Verbreitungsmedien wir Menschen unterwegs sind, errechnen können im Sinne von digital abbilden können, aber damit ist auch meistens schon Schluss. Ja, haben wir ein Gegenbild des Analogen dazu? Was wäre, die Schallplatte wurde heute Morgen genannt, ja, als analoges Medium, in dem, ja warum analog? Ja, weil die Ebene der Speicherung von Musik in Tonrillen und die Ebene des Abspielens der Musik über den Tonabnehmer eine 1:1 Übersetzung von Schallwellen, natürlich durch bestimmte technische Apparate vermittelt, herstellt. Analog ist also eine Ähnlichkeitsbeziehung. Wenn ich sage, analog ist eine Ähnlichkeitsbeziehung, dann weiß ich schon mal, dass das Digitale, wenn es denn wirklich ein Gegensatz dazu ist, wenig mit Ähnlichkeiten zu tun hat. Wenn ich aber gleichzeitig sehe, dass das digitale Medium als eines gilt, in dem dauernd Wiedererkennbarkeitseffekte produziert werden, dann weiß ich, dass die Ähnlichkeit nicht qua der technischen Übersetzung selber, sondern qua der Präsentation der Software, der Präsentation dieser technischen Entwicklung auf einem Bildschirm produziert wird. Ich habe also einen Blick für die, sagen wir mal, Inszenierungsdimension von Ähnlichkeit, wenn ich das Stichwort analog dagegen setze. Ja, noch spannender wird es aber, wenn ich auf den guten alten Paul Watzlawick zurückgreife, einer der ersten, der überhaupt analog und digital unterschieden hat in den 60er Jahren, der gesagt hat, naja, die digitale Kommunikation, davon sprach er, ist eine, die in Ja-Nein-Beziehungen, ähnlich wie die 0-1-Figur, in Ja-Nein-Beziehungen in der Lage ist, eine komplizierte Kette von Argumenten aufzubauen. So wie man bei einem Vortrag wie jetzt unterstellt, dass letztlich argumentativ über Ja-Nein-Entscheidungen ein Gedankengang aufgebaut wird. Das ist manchmal stimmig, manchmal auch nicht. Das Digitale dient also, ich verwende jetzt lieber mein Wort als das Wort von Watzlawick, das Digitale dient zum Aufbau komplizierter Argumentation. Er sagt komplex, ich brauche komplex, aber woanders. Ja? So, wenn das stimmt, und ich glaube, dass das stimmt, und das Analoge dazu in den Gegensatz gerückt wird, dann hätte man das Analoge, und er spricht vor allem von so etwas wie dem Lächeln, das ein Mensch verwendet, um jemand anderen anzusprechen, ja, als Beispiel, oder die Faust als ein Beispiel der einer bestimmten gestischen Kommunikation, dann wäre diese analoge Kommunikation eine, die nicht in Ja-Nein-Ketten argumentativ aufgebaut werden kann, sondern die stattdessen, jetzt wird es spannend, die stattdessen Widersprüche nutzt. Wenn ich Sie anlächle auf eine bestimmte Art und Weise, wissen Sie nie genau für eine Zehntelsekunde, ob ich freundlich bin oder ob ich drohe, ja, weil das Lächeln nach wie vor was mit Zähnefletschen zu tun hat. Wenn ich die Faust hebe, ja, dann wissen Sie nicht, will ich jetzt ein starkes Argument machen, ja, oder bedrohe ich Sie jetzt schon, nur ja keine kritischen Argumente zu bringen. Ja. Und Sie können es nicht wissen, aber Sie werden reagieren. Ja. Das heißt, Sie werden als Menschen, jetzt komme ich zu dem Wort, auf das eigentlich ankommt, Sie werden als Menschen in der Lage sein, kontextabhängig eine widersprüchliche Kommunikation in eine bestimmte Form von Eindeutigkeit zu verwandeln und damit erstmal zu arbeiten und zu gucken, naja, war das jetzt Zähnefletschen, drohender oder freundlicher Art? So, wenn ich das habe und wenn ich jetzt sage, okay, uns interessiert Identitäts- und Kontrollkonstruktion von Konsumenten in einem analog-digitalen Netzwerk, dann bin ich an dem ersten Punkt, wo ich hin möchte für diese Agenda einer Verbraucherforschung, nämlich ich sage, der Konsument ist selbstverständlich analog unterwegs im Medium von digitalisierten Kommunikationsangeboten, die ihm zum Teil analoge Botschaften, Stichwort Emotionalität, vorspielen, zum Teil daraufhin durchschaut werden können. Ja, die meisten von uns sind in der Lage, fast jede Kommunikation, die ihnen vorgeführt wird, auf ihre Manipulationseffekte hin zu durchschauen. Das haben wir gelernt. Das ist eines der wenigen wirklich großen Ergebnisse der modernen Gesellschaft, Stichwort Vernunft, Aufklärung. Ja. Wir vermuten immer Manipulation, auch da, wo sie möglicherweise gar nicht mal sinnvoll zu vermuten ist, aber es ist wie so ein eingebautes Betriebssystem in den modernen Menschen, immer von Manipulation auszugehen. Wäre ein interessanter Zusammenhang, und von da aus mal Incentive-Modelle zu diskutieren, aber machen wir jetzt nicht. Um darauf hinzuweisen, dass dieser digitalisierte Konsument, über den wir jetzt reden, einer ist, der laufend auf dieser Schnittstelle menschliche Analogizität, wenn es das Wort gibt, ja, und maschinelle, technische, zum Teil aber auch gesellschaftliche Digitalität unterwegs ist und dort seine Entscheidung treffen muss. Und das ist jetzt mein Ausgangspunkt für das Durchmustern dieser wenigen Variablen, die mir die Beckersche Gleichung ergänzt durch meine eigene Variable n gibt. Ja, indem ich sage, okay, schauen wir uns das x an. Wenn das x digitalisiert wird und wenn die Menge der Güter, die ich verbrauche und der Dienstleistungen, die ich verbrauche, nicht mehr im Sinne der modernen Gesellschaft Ergebnis von hochgradig effizienter und standardisierter Massenproduktion mit ein paar Elementen des Luxuskonsums ist, sondern wenn ich annehme, dass hier tatsächlich Digitalisierung Platz greift, wo schaue ich denn dann hin? Was sehe ich denn dann in den Entscheidungen über den Mengenverbrauch einzelner Konsumenten? Meine Antwort ist, ich sehe ein neues Interesse an Nachhaltigkeit. Das habe ich da hingeschrieben. Und ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, dass das bereits alles ist. Dann wären wir in einer wunderbaren, schönen neuen Welt, die heute Vormittag als helle Welt beschrieben worden ist. Hier brummt irgendwas. Irgendjemand versucht, sie anzurufen? Also. Sondern es gibt natürlich nach wie vor, deswegen Doppelkreislauf des Konsums, nach wie vor diese Komponente. Ist schon wieder still. Ist schon wieder still. Ich kann aber auch rangehen. Also es gibt auch diese Komponente, gleichsam der ich habe Nachlässigkeit hingeschrieben, des eher aggressiven, eher anarchischen, eher dokumentiert irrationalen Umgangs mit der Forderung der Nachhaltigkeit. Ja? So wie es bei einer Stammesgesellschaft, das habe ich jetzt ausgelassen, sowohl den ehrenvollen Konsum gibt, als auch den Potlatch, also die dokumentierte Verschwendung, so gibt es natürlich auch in der digitalisierten Gesellschaft so etwas wie eine bewusste Nachlässigkeit im Umgang mit den Mengen, die man konsumiert. Das kann unter Gier, das kann unter Geiz, das kann unter Verschwendung, das kann unter Ignoranz, das kann unter Dummheit des Konsumenten verbucht werden, ist egal. Es gibt diese Komponente. Ja, und wir müssen uns alle Mengenfragen von Güter und Dienstleistungen unter diesen beiden Aspekten. Nachhaltige Fragestellung eines Konsuminteresses und nachlässige, ich weiß nicht, ob das ein gutes Wort dafür ist, mir ist kein besseres eingefallen, nachlässige Form des Konsums vorstellen. Was passiert mit unserem Zeitbudget unter Bedingungen der Digitalisierung? Ja, Sie merken, wie konkret man plötzlich Fragen stellen kann, wenn man mal für einen Moment eine mathematische Heuristik ernst nimmt. Was war denn die moderne Zeitvorstellung im Umgang mit Konsum? Antwort: eine möglichst vernünftige Aufteilung meiner Zeit auf die verschiedenen Dinge, die ich mit meinem Leben tun möchte. Ja? Frage: Was ist denn die digitale Form des Umgangs mit meinem eigenen Zeitbudget? Hier muss ich natürlich spekulieren, weil es die Forschung als Programm gibt, aber nicht bereits in der empirischen Durchführung. Meine Vermutung ist, dass eine enorm steigende Rolle auf die Frage gerichtet wird, wie viel, bringe wieder das Wort, Menschlichkeit oder Analogizität oder auch Widersprüchlichkeit, Uneindeutigkeit, Offenheit, Mehrdeutigkeit, kann ich mir in welchen Situationen erlauben, in denen ich gleichzeitig mir vom Rechner, beispielsweise Chef Watson, ja, sagen lasse, was ich mir gerade zu kochen beginne. Sprich also, an welchen Stellen komme ich in meinen Augen und kommt meine unmittelbare Umgebung in ihren Augen in den Zeitbudgets, die wir zur Verfügung haben, als entscheidungsfähig, als irrational, als menschlich, als lustvoll, als anarchisch noch vor, während man gleichzeitig nach allen Regeln der Kunst selbstverständlich alle digitalen Angebote nutzt, die man nutzen möchte. Ja? Also eine deutliche Anerkennung der Zweiseitigkeit der Medaille, das ist immer der Zusammenhang, unter dem ich von Komplexität spreche. Ja? Komplex ist alles, was als Analoges und Digitales aufeinandergelegt wird und beiden Kriterien genügen muss, ohne dass man das eine auf das andere reduzieren kann. Eine mathematische Definition von Komplexität, können wir in der Diskussion gerne darauf zurückkommen. Alles ist jetzt sozusagen als Konsummodell, als Modell, als Geschäftsmodell des Anregens von Konsum möglich, dass diese analoge Kontrolle digitaler Prozesse und umgekehrt ermöglicht. Für dieses dreifache E, Experience, Education und Environment, ist das typisch. Da habe ich es mir jetzt etwas einfacher gemacht, was Sie alle kennen. Wir sind nach wie vor auf der Spur der modernen Gesellschaft bereit, alles zur Kenntnis zu nehmen an Wissen, was uns in einem vernünftigen Zeitrahmen von vernünftigen Adressaten zur Verfügung gestellt wird. Wir wollen wissen, was wir essen. Und wir wollen es immer mehr. Ja? Und nicht umsonst spricht ein Herr Dolase von einer kulinarischen Intelligenz, die sogar in Deutschland allmählich Interesse findet. Also eine Intelligenz, die beispielsweise darin besteht, am Biss in ein Bodenseefältchen verschiedene Konsistenzen des Fleisches wiederzuerkennen und nicht einfach zuzubeißen, zu essen und sagen, jetzt bin ich aber satt. Ja? Kulinarische Intelligenz als sensorische Intelligenz, die wissen will, was man isst, die wissen will, wie etwas zubereitet worden ist, die wissen will, was womit kombiniert werden kann, die sogar wissen will, seit wann man denn Fältchen isst. Ja? Gibt es die immer schon? Da in diesem Bodensee? Ja? Und wie lange gibt es die noch? Ja? Also wirklich in jeder Hinsicht ein Wissensbedarf, der überhaupt nicht final zu stillen ist auf der einen Seite und dann eine enorme Bereitschaft des emotionalisierten Umgangs mit genau denselben Items des Konsums auf der anderen Seite. Wir machen beides. Ja? Und emotionalisieren heißt unter anderem auch, mich interessiert es überhaupt nicht, wo diese Bodenseefältchen herkommen. Ich will nur wissen, wie sie zubereitet sind und ob sie schmecken. R ist natürlich die für den Soziologen spannendste Kategorie. Ich komme allmählich zum Ende. R ist die für den Soziologen spannendste Kategorie, weil hier geht es um die Frage, wie der Umkreis der Leute, mit denen ich Konsumentscheidungen treffe und im Hinblick auf die ich Konsumentscheidungen treffe, sich ändert, wenn wir es nicht nur mit dem Buchdruck und der Schrift, sondern auch mit digitalen Medien zu tun haben. Passiert da irgendwas Neues? Ja oder nein? Wir alle wissen natürlich die Antwort. Mit den sozialen Netzwerken wird man laufend in Beziehungen verwickelt des Verlustes und des Gewinns von Freunden, von denen man gar nicht genau weiß, was es für Freunde eigentlich sind und von denen man gar nicht genau weiß, mit welchen Entscheidungen man jetzt welchen Verlust oder welchen Gewinn produziert hat, geschweige mit welchen Entscheidungen man möglicherweise welche Freunde auch wieder vertreiben möchte. Ich kenne nur wenige Diskussionen über die Frage, wie man Freunde auch wieder los wird, außer natürlich der großen Diskussion über die Frage, wie man aus Facebook aussteigen soll. Aber irgendwie so Minimierungskalküle von ungewollten Freunden in sozialen Netzwerken sind mir nicht bekannt. Könnte man nochmal vielleicht, Stichwort Datenhygiene, drüber nachdenken. Ich glaube, dass es interessant wäre, und ich habe dazu überhaupt kein Ergebnis, interessant wäre, mit diesen wunderbaren alten Kategorien von Mary Douglas, Group und Grid, auch diese Frage zuzugehen und jetzt zu gucken, wie durch die Digitalisierung Gruppenkonstellationen, das sind Konstellationen von Leuten, denen ich die Identität meiner selbst verdanke, sich verändern. Wer ist denn Teil der Peers, auf die ich mich beziehe mit meinen Konsumentscheidungen auf der einen Seite? Und Grid-Konstellationen, Grid heißt auf Deutsch Netz, eher so abgeleitet vom Stromnetz, nicht unbedingt vom Netzwerk. Grid-Aspekte auf der anderen Seite verglichen. Grid heißt, jedes Individuum der Gesellschaft, die sich Mary Douglas angeschaut hat, traditionelle genauso wie moderne, ist in seiner Gruppe unterwegs, aus der es Identität bezieht, schaut sich aber im Umfeld dieser Gruppe an, wo es möglicherweise andere interessante Gruppen gibt, in die es sich lohnen könnte, zu wechseln. Ja? Man guckt also dauernd, ist das Identitätsangebot, das ich mir im Moment geben lasse durch die Peers, mit denen ich unterwegs bin und die ich bestätige durch mein eigenes Handeln, nach wie vor gerne das, was ich mir gerne auch in Zukunft leisten möchte, oder gibt es woanders attraktive Möglichkeiten? Hochinteressante Kategorie, weil man sich dann nämlich anschauen kann, wie geht denn die Group, die Peers, mit dem Wissen um, dass jedes einzelne Individuum neugierig danach Ausschau hält, wo man denn vielleicht interessanterweise unterwegs sein könnte als in der eigenen Gruppe. So, jetzt schauen Sie sich unter diesem Gesichtspunkt Konsumentscheidungen an. Ja, wann bringt jemand, um es mal auf den Punkt zu bringen, wann bringt jemand abends beim Mittagessen, beim Abendessen unter Freunden eine amerikanische Biersorte mit, ja, und deutet damit an, hör mal, ich habe den Sommer ganz woanders verbracht und wir trinken jetzt mal was ganz anderes, als du es bisher kennst. Und welche Botschaft wird damit gesetzt? Wird damit die Botschaft gesetzt, ich würde gerne unsere Peer-Beziehungen erweitern, um das Identitätsangebot amerikanisches Bier im Freundeskreis? Oder wird damit angedeutet, ich kann mir auch mal vorstellen, ein Getränk außerhalb der deutschen Pilzkultur zu mir zu nehmen? Ja? Wird Ruhe und Identität oder wird Unruhe und Aufbruch angedeutet? Ich glaube, dass es sich jetzt nicht nur bei diesem blöden Beispiel Bier, obwohl die Amerikaner wirklich in den letzten Jahren, wie ich diesen Sommer tatsächlich festgestellt habe, enorm aufgeholt haben in der Bierqualität. Also schon deswegen lohnt sich eine Reise in die USA. Vor allem in Universitätsstädte. Das ist phänomenal. Man könnte in Schwärmen geraten, was ich aber jetzt schon mit Blick auf die Uhr natürlich nicht tun möchte. Also es würde sich lohnen, jedes Item, das wir auf unserem Tisch zulassen, unter dem Gesichtspunkt, ja, regional und saisonale Identitätsstärkung, derer, die sowieso nur in Grids unterwegs sind, wie wir hier in diesem Raum, oder eben Andeutung von Aufbruch, Neugierde, Lust auf anderes und so weiter und so fort. Das Netzwerk, in dem das alles eine Rolle spielt, jetzt komme ich zum Titel des Ganzen, ist eins von Identität und Kontrolle. Das ist natürlich, die Studenten wissen das, ein direktes Zitat eines Buchtitels von Harrison White, dem großen Netzwerktheoretiker der gegenwärtigen Soziologie. Der Buchtitel ist Identity and Control. Und die ganze These des Buches ist in vielfachen Varianten ausgearbeitet, dass jeder Mensch in seinen Netzwerken unterwegs ist mit einer Identität, die er nicht etwa mitbringt, sondern aus dem Netzwerk, nämlich aus den Angeboten, die er annimmt und aus den Angeboten, die er ablehnt, genauso bezieht. Mit dem Ergebnis, dass man das ist, was man dank des Netzwerkes ist, in dem man sich bewegt. Und mit dem Ergebnis, dass man, um sein und bleiben zu können, was man ist, kontrollieren muss, wer man selber ist, und Kontrollangebote an andere machen muss, doch bitte schön auch das zu bleiben, worauf man sich gestern noch bezogen hat, um das zu werden, was man heute ist. Ja, das heißt, wir sind nicht mehr in diesem atomistischen, individualisierten Bild einer modernen, ja, Ökonomie unterwegs, in dem jedes Individuum nur ist, was es sich selbst verdankt, sondern wir sind in einem soziologischen Universum unterwegs, in dem Identitäten im Wesentlichen aus Relationen resultieren und diese Relationen durch sogenannte Kontrolloperationen, das muss jetzt nicht im deutschen Sinne gedacht sein, also nicht im Sinne von teutonischem Zugriff auf und Beherrschung, sondern eher in diesem angelsächsischen Sinne des Aufbaus von empfindlichen Beziehungen, auf die man dauernd reagiert, wenn man merkt, oh, die Beziehung funktioniert nicht mehr so, wie mal gedacht. Ja, also eher eine Arbeit an sich selbst als eine Arbeit an anderen. Wir sind also dauernd in Netzwerken unterwegs, die aus diesen subtilen und zum Teil auch brutalen, das muss man nicht ausschließen, Kontrollbeziehungen zum Aufbau und zum Gewinn von Identität bestehen. Ich komme zum Ende. Das F, das bei Gary S. Becker ein, wie bei allen Gleichungen dieses Typs, eine exogen gegebene Variable ist. So nach dem Motto, ich schaue mir die Konstitution einer Ware, einer Dienstleistung Z als Funktion bestimmter Faktoren an, dass dieses F wird zu einer endogenen Variable in der digitalen Gesellschaft. Wir sitzen hier in einem Verbraucherforschungsforum zusammen, weil wir dieses F zu endogenisieren versuchen. Wir versuchen es also selbst zur Variable unserer Gestaltung zu machen und nicht hinzunehmen. Wir sind nicht mehr anthropologisch unterwegs mit der These, der Mensch isst, weil er irgendwann Hunger hat, ja, sondern wir sind ökonomisch, soziologisch, kulturwissenschaftlich unterwegs mit der These, die Frage, wann der Mensch Hunger hat, um dann zu essen, entscheidet sich im gesellschaftlichen Zusammenhang, sodass wir die Möglichkeit haben, den gesellschaftlichen Zusammenhang zu variieren, um auch das Hungergefühl zu variieren. Da sagt jetzt jeder, na, das geht aber nur bis zu einem bestimmten Maße, ja, zugegeben. Wir alle tragen einen Körper mit uns herum, die einen schwerer, die anderen leichter, ja, der irgendwann sich meldet mit Hungergefühlen, mit Durstgefühlen. Ne? Aber wenn er sich gemeldet hat und wenn Sie eine Antwort geben, Wasser oder amerikanisches Bier, dann sind Sie bereits in diesem Netzwerk von Variabilisierungen Ihrer Determinanten, Ihres Konsums, von dem ich rede. Letzter Satz, das Gut selber, Z, wird sich verändern. Es ist nicht mehr die Kartoffel, die wir aus dem Boden buddeln, nicht mehr die Kuh, die auf der Weide steht, nicht mehr das T-Shirt, das wir aus Bangladesch beziehen und dann mehr oder minder positiv oder negativ konnotieren, sondern es wird immer ein Gut sein, das an dieser Schnittstelle Mensch, Technologie, Gesellschaft. Also, worin bestehen die Verfahren, es zu produzieren? Wer ist bereit, das zu konsumieren? Und in welchem Zusammenhang hat sie das eigentlich wie durchgesetzt, zu beschreiben ist? Und wie gesagt, nochmal, also das sind jetzt Ausbuchstabierungen von Faktoren einer Produktionsfunktion von Konsum, die ich als Grundlage einer empirischen Erforschung von Determinanten des Konsums benutzen könnte, wenn ich dazu A, die Zeit hätte, also wenn das in mein T hineinpassen würde, ja, und ich habe ja noch anderes zu erforschen, und B, möglicherweise auch die Doktoranden, die dann bereit wären, das unter meiner Supervision durchzuführen. Ja. Vielen Dank.
Sie hörten Professor Dr. Dirk Becker, Universität Witten-Herdecke, mit dem Vortrag Identität und Kontrolle in digitalen Netzwerken, eine soziologische Perspektive. Aufzeichnung vom Verbraucherforschungsforum 2015 mit dem Thema Verbraucherforschung für die digitale Welt, eine Agenda. Vom 2. Oktober 2015.